Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, Stefan, heute werden wir uns mal mit einer ganz anderen Sportart beschäftigen, die wir bisher noch nicht so hatten.
Ich bin gespannt.
Wir beschäftigen uns heute mit Golf.
Ah, wunderbar.
Hast du dich schon mal mit Golf beschäftigt früher?
Ich habe zeitweise im US-Fernsehen versucht, irgendwie Masters mir sogar anzugucken. Also ausschnittsweise, das war auch schon Jahre her.
Ja, ich habe auch mal eine Zeit lang Golf geguckt, so während des Studiums. Da so um die Jahrtausendwende, als Tiger Woods gespielt hat, da habe ich das auch so nebenbei eher laufen lassen, fand das aber auch immer interessant, habe mich aber nie so genau damit beschäftigt und hatte jetzt mal die Idee, mal zu gucken, wo kommt das eigentlich her, wer sind eigentlich so die bekanntesten Golfer der Geschichte. Ja, schauen wir uns also heute mal die Geschichte des Golfs in aller Kürze an.
Da bin ich sehr gespannt, weil ich keinen Schimmer davon habe, wann und wo das begann.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, also der Golfsport, der kommt aus Schottland. Also ich glaube, das ist ja den meisten bekannt, jedenfalls, dass Schottland so ein klassisches Golfland ist.
Ja, letzteres schon, aber ob das da begonnen hat, wusste ich tatsächlich nicht.
Da hat das begonnen und über 600 Jahre entwickelt der sich dann zu diesem heutigen Milliarden-Dollar-Sportgeschäft, das es heute ist. Mit den vier großen Major-Turnieren und dem Ryder Cup, den wir kennen.
Stimmt, das ist ein Teamwettbewerb, ne, zwischen Europa und USA.
Genau, und den schauen wir uns so ganz am Ende mal kurz an.
Doch in Saudi-Arabien jetzt neue Golf.
Ja, auch da werden wir ganz kurz drauf eingehen, nämlich diese Konkurrenz zur PGA.
Richtig.
Aber jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Wir gucken mal, wo Golf überhaupt herkommt. Und dazu muss man sagen, dass das so ein bisschen umstritten ist, wie eigentlich alles in der Geschichtswissenschaft. Unbestreitbar ist aber, dass der heutige Golfsport aus Schottland, daher gilt Schottland als die Geburtsstätte des Golfs. Und mit Golf wird dabei gemeint, dass das ein lochorientiertes Spiel ist mit einem Schläger und einem Ball.
Das klingt ja wild.
Dazu muss man dann halt jetzt sagen, Spiele mit einem Schläger oder einem Stock und einem Ball, den hat es immer schon gegeben. Schon im alten Ägypten gab es ein Spiel mit einem Steinball und einem Schläger.
Ach.
Und schon im alten China, so um 960 nach Christus, gibt es schon so Aufzeichnungen über ein Spiel namens Chui Wan, das heißt den Ball schlagen.
Spannend.
Da gibt es so Aufzeichnungen und Malereien, Spieler mit einem Holzschläger, um Bälle in ein Erdloch zu befördern. Klingt ja schon sehr wie Golf.
Allerdings, sehr nah dran.
Ja, da gab es dann halt mehrere Löcher auf so einem Parcours. Also es kommt schon sehr nah dran und auch die alten Römer, die hatten ein Spiel, das hieß Paganica.
Ach, Römer sogar.
Da wurde ein mit Federn gestopfter Lederball mit gebogenen Stöcken geschlagen. Klingt jetzt auch so ein bisschen wie Golf oder auch Hockey.
Hab ich noch nie gehört, also sehr, sehr spannend.
Ja, im späten Mittelalter entwickelt sich dann in den Niederlanden und in Belgien eine Variante eines Sports, der heißt Kolf, mit C oder mit K geschrieben. Und in Frankreich gibt es einen Sport, der heißt Cholet. Und der wurde dann in Nordfrankreich vor allem da auch in Flandern gespielt. Und das ist so eine Mischung aus Hockey und Golf, bei der Spieler über eine ganz lange Distanz, das können auch mehrere Meilen sein, einen melonengroßen Ball quasi mit so einem schweren Schläger auf ein Ziel wie ein Kirchentor oder irgendwie sowas schlagen müssen.
Klingt ja fast nach Bosseln wie im Friesland.
Ja, es gibt halt ganz viele Spiele, die irgendwas mit einem Stock zu tun haben. Und aus diesem niederländischen Kolf soll das Wort Golf herstammen. Und dieses Kolf, das ist seit 1297 urkundlich erwähnt. Es gibt auch so alte Malereien, wo dann Kinder mit so einem dünnen Stock, der echt aussieht wie ein Golfschläger, so abgebildet sind.
Interessant. Also eine Vielfalt an Möglichkeiten, hätte ich was gesagt.
Ja, es ist dann halt umstritten, ob Kolf oder Golf, ob die nicht parallel entstanden sind aus dem lateinischen Wort clava für Knüppel. Also ist alles nicht so genau bekannt. Man weiß aber halt ab 1297 so in den Niederlanden, da kommt ein Spiel, was dem schon ziemlich nahe kommt. Und es gab dann halt auch andere Varianten. Also in Holland spielte man das auch auf dem Eis.
Ah, könnte man fast an Eishockey denken.
Genau, es ist richtig. Es gibt viele dieser Varianten mit Stock und Ball. Da hat sich dann Baseball draus entwickelt, Cricket, Croquet, Hockey und natürlich Eishockey. Und es wird so gesagt, dass in Schottland die das holländische Spiel aufgenommen haben, weil da Händler hinkamen. Andere bestreiten das. Also man sagt so Wollhändler, die hätten sich da ausgetauscht. Mir gefällt so ein bisschen die Geschichte, dass schon die schottischen Schafhirten, die hatten ja so einen gebogenen Stock.
Ja.
Quasi schon so aus Langeweile so einen Stein mit dem Stock quasi auf Bäume oder andere Hindernisse geschlagen haben und dass das daherkommt. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee.
Klingt witzig.
Im Endeffekt ist es aber so, dass in Schottland das Spiel, wie wir es kennen, Golf, erfunden wurde oder so als erstes regelmäßig betrieben wurde.
Mhm.
Und die haben das auf einem besonderen Platz gespielt. Die haben das nicht irgendwo gespielt, wie andere so in der Stadt, sondern auf den schottischen Links. Weißt du, was die Links sind?
Ja, das sind eigentlich, ich kenne das nur Begriffe für die Bahnen auf den Golfplätzen heute, oder?
Genau.
Aber was und Links ursprünglich bedeutet, weiß ich natürlich nicht.
Links sind, ist der Begriff für so eine Küstenstreifen, so aus Gras, quasi so hinter den Dünen.
Ach.
Und diese Plätze hat der schottische König schon 1120 zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. Das sind halt so Graslandschaften, wo dann auch immer so ein bisschen Sandbunker oder Löcher drin sind.
Ja.
Der ein oder andere Stein, aber auch wenig Bäume, die wachsen da halt nicht. Und da die zur freien Verfügung waren, hat man da angefangen, Golf zu spielen.
Sehr interessant.
Und dafür verwendete man am Anfang so einen Lederball oder auch einen Holzball, was aber total umstritten ist in Schottland. Es gibt keinen Beleg, dass jemals ein Holzball benutzt wurde.
Ja, woher kommt das denn dann bloß?
Es ist aber wahrscheinlich, dass man alles Mögliche benutzt hat.
Ja, okay, was rollte, ne? Was man vorantreiben konnte mit dem Schläger.
Hm. Diese ersten Lederbälle, die waren übrigens mit Tierhaaren überwiegend gefüllt. Und der Golfschläger hat sich so entwickelt, man braucht also einen dünnen Schaft und einen Kopf, der so ein bisschen bananenförmig war und schwer war, damit man den Schläger durch das hohe Gras prügeln konnte quasi, um den Ball aus dem Gras rauszukriegen. Denn die einzige Möglichkeit, Gras zu schneiden, war zu der Zeit, Schafe zu benutzen oder Kaninchen oder Hasen.
Ach Gott.
Die haben das halt weggefressen und da gab es dann halt Bereiche, wo wenig Gras war oder nicht so hohes Gras war. Ja, und am Anfang hat man wahrscheinlich auch keine Löcher benutzt, sondern wahrscheinlich Stöcke oder Stäbe. Weil dieses holländische Kolf, da nutzt man eigentlich Bäume als Ziel sozusagen.
Das klingt aber sehr unhandlich, ehrlich gesagt. Wie soll das sind Bäume?
Ja, das stand in Holland natürlich, standen die einfach so rum, quasi so als Ziel. In Schottland hatten die jetzt keine Bäume da an der Küste und deshalb haben die wahrscheinlich diese Stöcke oder Stäbe benutzt. Die Stange, die man heute benutzt, um das Loch zu markieren.
Ah.
Wahrscheinlich ist es so, dass erst die Stange da war und nachher das Loch gemacht wurde.
Die Henne und das Ei. Also so ganz hundertprozentig genau weiß man sie bei den meisten Sportarten dann doch nicht. Aber
natürlich nicht, das ist ja alles eine Vermutung.
Jetzt bin ich gespannt, wann sich das Wissen dann verdichtet, ab welchem Jahr.
Ja, das ist alles schon relativ früh. Denn das frühe Golf, das wurde so von Adligen gespielt. Vor allem fand man das gut. Man spielt es an der frischen Luft. Es ist nicht gefährlich und es ist nicht anstrengend. Quasi wie so eine Art Spaziergang über die Links, ne, schlug man dann halt auch noch so ein paar Bälle.
Klingt entspannt. Kann auch entspannend sein, wenn man sich nicht gerade ärgert, dass der Ball nicht dahin geht, wo man ihn hinhaben möchte. Wage ich einzuwenden.
Ja, die erste schriftliche Erwähnung des Golfspiels in seiner heutigen Form stammt aus einem Parlamentsakt von König James II. Von 1457. Also sehr, sehr weit zurück.
Sehr weit zurück. Staune.
Es gibt einen interessanten Grund, warum das in einem Dokument steht. Da wurde nämlich Golf und Fußball verboten, da es die Männer vom notwendigen Bogenschießen abhielt.
Wann jetzt? Wo jetzt? In England oder wo?
In England und in Schottland.
Ich glaube, so die Engländer mit den Langbögen, hätte ich natürlich gedacht, weil da musst du ja natürlich sehr früh anfangen, um das zu perfektionieren. In Schottland auch, wundert mich.
Ja, die haben das dann später übernommen. Wir sind ja in der Zeit kurz nach dem Hundertjährigen Krieg.
Ah, ja, gut, da mussten die Schotten auch ran, okay.
Und das Verbot wurde dann nochmal erneuert. Allerdings dann von dem Nachfolger James IV. 1502 wieder aufgehoben. Der war nämlich ein richtiger Golf-Fan und der hat das so richtig befördert. Und diese königliche Schirmherrschaft quasi jetzt für das Golf hat dann zur richtigen Verbreitung geführt. Der ganze Adel spielte das dann natürlich und auch so die reicheren Leute.
Hm.
Und im ganzen 16. Jahrhundert hatte Golf dann so einen richtigen Boom. So gibt es dann schon den ersten bürgerlichen Golfer. Von 1527 ein gewisser Sir Robert Maul.
Ach.
Es gibt da auch schon die ersten Referenzen zu der Golfstätte St. Andrews.
Endlich kommt St. Andrews ins Spiel.
Ja. 1552 schon. Da gab es ein Dekret, das hat man dann gefunden, dass auf diesen Links die Bevölkerung frei Golf spielen kann. Und das Ganze wurde dann auch durch Königin Mary von Schottland gefördert. Die war nämlich auch eine Golfspielerin. Da gibt es eine Anekdote, dass die wenige Tage nach der Ermordung ihres Ehegatten auf dem Platz gesehen wurde, wie sie Golf spielte. Also von Trauer war ja vielleicht nicht so viel da.
Ja, ja.
1603 gibt es dann schon den ersten professionellen Golfausrüster, ein William Mayne. Der baute Golfschläger für den schottischen König und bekam den Titel Royal Club Maker.
Mm.
Und 1681 gab es das erste schriftlich festgehaltene Golfmatch zwischen dem König von Schottland und Adligen aus England, dem Duke of York, dem späteren englischen König Jacob II.
Mhm.
Und der schottische König war clever, der hat sich einen Bürgerlichen geholt, John Patterson. Der war nicht ein bekannter Golfspieler schon zu der Zeit anscheinend.
Mhm.
Und es gibt auch da schon den ersten Caddy, Andrew Dixon. Der trug nämlich die Schläger des Duke of York. Der hat die natürlich nicht selber getragen wie die anderen.
Natürlich nicht.
Und dieser Patterson, den er mitspielt, der ist sehr bekannt. Sein Haus hatte bis 1960 den Namen Golfers Land. Also das, überall gibt es jetzt da halt schon die ersten Verbindungen, die bis heute so gehalten haben.
Sehr traditionsreich.
Aber um das abzukürzen, so richtig Golf, wie wir das kennen und auch organisiert, fand dann erst im 18. Jahrhundert statt. Der älteste Golfclub der Welt, der hat seine Wurzeln im Jahr 1738 angeblich. Das ist die Royal Burgess Golfing Society in Edinburgh.
Ah ja.
Aber es gibt nichts Schriftliches. Aber
schlecht.
Ja, es gibt 1744 eine weitere Gründung, nämlich der Gentlemen Golfers of Leith. Das ist auch in Edinburgh, ein Stadtteil.
Mhm.
Und die wurden nachher umbenannt in The Honorable Company of Edinburgh Golfers.
Klingt auf jeden Fall sehr gut.
Ja, auch sehr gediegen, ne? Das waren natürlich alles Gentlemen.
Gediegen, ja.
Vor allem adlige und reiche Leute.
Die hatten Geld und Zeit.
Genau, die waren eigentlich die Einzigen, die Zeit hatten. Und die haben auch schon den ersten Wettbewerb ausgerufen. Und man wollte ja den besten Golfer finden und den nannte man dann Captain of Golf. Interessanter Name.
In der Tat.
Und als Trophäe gab es einen silbernen Golfschläger. Jetzt wollte man aus dem ganzen Land dann Spieler holen. Tatsächlich kamen aber nur 12 Spieler an. Und die waren auch noch alle aus der Umgebung. Und so hat ein gewisser John Rattray 1747 den ersten Wettbewerb gewonnen.
Das finde ich ja verdammt früh. Hätte ich nicht gedacht, dass so früh schon Wettbewerbe stattfanden. Also das überrascht mich jetzt wirklich. Ich hätte mit 1870 gerechnet, aber das finde ich echt spannend.
Ja, vor allem in dem gleichen Jahr 1744, nämlich für dieses Turnier, wurden auch das erste Regelwerk geschrieben. 13 Artikel und die sind bis heute die Grundlage der Golfregeln, auch heute noch.
Mhm.
Da steht dann sowas drin, wie ein Tee muss auf dem Boden sein, also muss abschlagen vom Boden.
Mhm.
Ist dir nicht erlaubt, den Ball zu wechseln. Du darfst keine Hindernisse wegräumen.
Ja.
Und wenn der Ball ins Wasser fällt, wurden dann schon erstmal Strafschläge festgelegt. Überhaupt was Strafschlägen.
Sehr viel Grundsätzliches schon, erstaunlich.
Also vieles, was es heute in der Form halt auch immer noch gibt.
Mhm.
Die Reihenfolge, ne, dass der am weitesten wegliegende Ball, der beginnt wieder. Und natürlich auch Verhaltensregeln. Man darf den Schläger nämlich nicht auf den Boden schlagen.
Ach nee.
Vor Wut. Da 1744 ging es also los. Richtig wichtig ist noch das Jahr 1754, denn da schlossen sich 22 Adlige, Grundbesitzer, reiche Unternehmer und professionelle Golfspieler, die gab es da schon, Profis, zur Society of St. Andrews Golfers zusammen. Und die wurden dann später zur Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, die kürzt man ab, R&A.
Ist ja noch gediegener.
Ja, und bis heute stellen die quasi die Golfregeln auf, zusammen mit der United States Golf Association, die wesentlich später kommt. Aber die setzen noch die Regeln fest. Also deshalb ist St. Andrews auch the home of golf. Das nennt man dort so.
Finde ich echt stark. Ja, ich habe da schon mal von gehört, ja. Ja, dass das so weit zurückgeht, das finde ich.
Ja, es gibt da so Aufzeichnungen, so das erste Greenkeeping gab es schon 1726, und wir haben das festgehalten, dass da einen Greenkeeper gab. Und es gab halt schon den ersten richtig festen Golfplatz. Vorher spielte man das ja so, dass man so einen Stab mitnahm oder so ein Loch buddelte irgendwo, ne, auf diesem Gelände und irgendwo schlug man ab. Also man konnte diese Löcher variieren. 1754 eben mit diesem Verein haben die den ersten festen Golfplatz sozusagen hergestellt. Jedenfalls der erste, der schriftlich erwähnt ist.
Ja, gut, irgendwo muss man mal anfangen. Und
es war allerdings so, dass der Platz dem Verein jetzt nicht gehörte, sondern konnte auch noch von anderen Leuten benutzt werden. Also es ist nicht so ein abgeschlossenes Gebiet wie heute. Den damaligen Platz nennt man heute The Old Course of St. Andrews. Man weiß nicht, wer es gemacht hat. Man weiß halt auch nicht, ob es nicht schon vorher welche gab. Auf jeden Fall organisiert dann St. Andrews auch ein offenes Turnier, ein Open-Turnier. Und das ist quasi der Beginn der offenen Turniere. Es gibt ja heute die Open,
ja.
British Open sozusagen. Und dieses Open heißt, jeder kann kommen. Und später unterscheidet man dann noch zwischen Amateuren und Profis. Das kommt dann auch noch, also auch schon relativ zeitnah. Auf jeden Fall bei diesem ersten Turnier kommen nur ganze 5 Spieler. Man hat, könnte jetzt denken, oh, voll der Flop, das wird ja nichts. Allerdings wird das Turnier sehr schnell sehr beliebt. 1759 sind das schon so viele Spieler, dass man die Regeln, wie man Golf spielt, etwas ändern musste. Denn bis dahin wurde ein sogenanntes Matchplay gemacht, ein sogenanntes Lochspiel im Deutschen. Gespielt wird dabei von 2 Parteien, wobei eine Partei weder aus Einzelspielern oder aus einem Team besteht. Und die spielen jetzt ein Loch und wer die wenigsten Schläge hat, der bekommt 1 Punkt.
Ah, ja.
Jetzt, wenn du aber 30 Spieler hast, brauchst du sehr lange immer wieder Duelle nur um ein Loch, um zu gucken, wer kriegt da einen Punkt, ne? Oder wer kriegt wie viele Punkte in der Runde.
Ja.
Und das Ganze hat dann Wochen gedauert, so ab 1759.
Nicht so praktikabel.
Genau, das war so langwierig und da hatte man dann gesagt, nee, wir machen das nicht mehr so, wir wechseln zum Strike Play, zum Zählspiel. Und das ist die Form, die wir heute haben. Wer auf 18 Löchern die wenigsten Schläge hat, der gewinnt.
Ach ja, gut, es ist klar, ja gut, ja doch, ja, den Begriff habe ich irgendwie so nicht in Erinnerung, aber klar, es ist logisch, das ist Golf, wie wir es kennen. Ne?
Ich kannte das auch nicht, Strike Play und Match Play.
Vielleicht ist das also so selbstverständlich mittlerweile, dass man diese Begrifflichkeit noch kaum noch...
Die Golfer werden jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen und sagen, die haben ja gar keine...
Ja logisch, aber ob die jetzt dauernd von Strike Play sprechen, weiß ich auch nicht, aber gut.
Nee, das ist halt das gewöhnliche Spiel.
So selbstverständlich geworden, würde ich mal.
Und wo ich jetzt eben gesagt habe, 18 Löcher... Das war jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert designt oder geplant, sondern es war einfach so, dass auf diesem Old Course of St. Andrews gab es 22 Löcher. Eigentlich gab es nur 12 Bahnen, von denen 10 zweimal gespielt wurden, nämlich einmal an der Küste entlang und einmal im Landesinneren. Da hatte jede Bahn quasi 2 Löcher und 2, die wurden nur einmal gespielt. Und 1764 hat man dann festgestellt, naja, so die ersten 4 und die letzten 4 Löcher, da ist die Distanz eigentlich schon zu kurz, also zu einfach. Und dann unter einem Captain William Sinclair of Rosslyn wurden dann die ersten 4 und die letzten 4 kombiniert, sodass dann insgesamt 18 Löcher gab auf 9 Bahnen. Und deshalb wird überall 18 Loch gespielt.
Das ist mal interessant.
Was auch interessant ist, dieser St. Andrews-Kurs, der ja quasi jetzt die Grundlage für alle anderen späteren Golfplätze ist, den hätte es später fast gar nicht mehr gegeben. Denn da gab es sowas, das nannte sich Rabbit Wars. 1797 war die Stadt St. Andrews so pleite, dass man das Gelände irgendwie verkauft oder verpachtet hat. Der das gekauft hat, der hat das dann verpachtet und an Kaninchenzüchter. Und die haben die ganze Grasnarbe abgetragen. Und dann gab es richtig Prozesse dagegen und das hat sich sogar 20 Jahre hingezogen. Das Hasengate sozusagen.
Sehr gut formuliert.
Also das Besondere oder die Umfirmierung von St. Andrews kommt halt daher, dass der König William IV. Nachher diesen Club besonders unterstützt. Bekommt deshalb den Namen The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Also des Ancient vor allem, dass sie quasi der Älteste sind.
Und das Royale dürfen sie halt im Namen führen, dass sie irgendwie in irgendeiner Weise, wenn schon nicht selbst königlich, aber vom König unterstützt werden oder so.
Genau.
Im weitesten Sinne, ne, vermute ich.
Und 1888 legt St. Andrews dann das erste vollständige Regelwerk vor, das schon sehr umfangreich ist. 40 Regeln, 14 Sonderbestimmungen und 10 Absätze über Golfetikette.
Allein über die Etikette, das zeigt, dass da war wohl nötig.
Und das sind wirklich so die Grundlagen des heutigen Golfs auch. Also es sind schon sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, zusammen mit der amerikanischen Vereinigung bestimmen die heute immer noch die Regeln. Was jetzt noch geregelt werden musste, war die Größe des Lochs, das Hole. Das war nämlich gar nicht geregelt, also jedenfalls nicht vorher. Und man hat dann 4¼-Inch genommen.
Oh Gott.
Das war so ein Rohr, damit haben die das Loch gemacht in St. Andrews.
Ach so, praktisch.
Das sind ja. 10,79 Zentimeter. Deshalb ist das so eine ganz krumme Zahl.
Das war eben pragmatisch, ne? Was man eben zur Hand hatte, wurde dann eben genutzt und standardisiert, ne?
Ja, im Grunde alles, was in St. Andrews gemacht wurde, das wurde dann halt so übernommen. Und wo wir gerade dabei sind, natürlich entwickelt sich auch alles in diesen Jahrhunderten, ne? Also der Ball zum Beispiel. Ursprünglich war der Ball ja mit Tierfellen so gefüllt, hatte ich ja bereits gesagt. Über eine ganz lange Zeit, ab 1618, war es ein sogenannter Feathery. Da gab es eine ganze Industrie zu. Das war ein Lederball und da wurden Federn reingestopft. Und um den herzustellen, musste so ein Stück Leder in zwei runde und ein rechteckiges Teil geschnitten werden, mit Wasser, also heißem Wasser aufgeweicht werden. Dann wurde das extra noch zusammengenäht und an die Innenseite wurde dann nach außen gewölbt, ein Zylinder reingesteckt und dann Hühnerfedern mühsam da reingestopft mit einer Spezialnadel.
Ach, interessant. Und sonst ging es nicht. Das musste genau so sein.
Der hatte tatsächlich wohl den Vorteil, dass er nachher so fest war, wenn er dann trocknete, wurde der so hart, dass der eine bessere Flugeigenschaft hatte und besser als ein Holzball flog und vor allem weiter. Es ging vor allem immer darum, weit schlagen zu können.
Ja, klar, verstehe ich.
Allerdings war dieser Ball halt sehr, sehr teuer. Und deshalb konnten sich diese guten Bälle nur die reichen Leute leisten. Und das ändert sich aber im Jahr 1848, denn da wird der Kutta-Percha-Ball erfunden. Der Guti oder Gatta. Kutta-Percha, kennst du das?
Nein, definitiv nicht.
Also es wird da schon mal erwähnt, dass eine Art Saft von einem Baum, Sopadilla-Baum aus Südasien, da wird der importiert quasi dieser Saft und das ist halt wie Gummi, ne? Und der lässt sich super billig herstellen. Und der ist halt besser, also der fliegt dann halt noch weiter, der ist nicht so wasserempfindlich. Das war nämlich der Nachteil von dem Fessel. Es regnet ja viel in Schottland und in England.
Ja.
Da hatte der Guttiball dann quasi schon die stabilere Flugbahn und war haltbarer. Und es entwickelt sich auch, also am Anfang war das nicht so gut, weil der ganz glatt war. Man hat dann aber festgestellt, wenn man da so Punkte rein, so Dellen reinmacht, dann fliegt der viel besser.
Ach, die Flugeigenschaften verbessern sich. Ah, schlau.
Genau, und da kommt dieses Dimple-Design, so nennt man das ja auf dem Golfball.
Das für uns ja selbstverständlich ist jetzt und wo man sich natürlich eigentlich gar nicht fragt, wie es dazu kam, aber jetzt eben doch.
Das verbessert halt wesentlich die Flugkurve. Heute gibt es ja ganz unterschiedliche Bälle, habe ich gelesen. Das kommt auch daher, dass ab 1900 dann wieder eine Revolution kam. Dann kommt nämlich der Rubber-Core-Ball, also aus Gummi, ein Gummikernball.
Ah, ja. Ach so, technische Entwicklung dann auch dort.
Ja genau, es gibt ja immer weitere Entwicklungen. Jetzt muss man sagen, dass ja über 200 dieser Federball quasi das Wichtigste war. Und da hatte sich so eine richtige Industrie entwickelt, beziehungsweise viele Profigolfer, die lebten davon, auch nebenbei halt diese Bälle herzustellen. Und die verloren jetzt natürlich ihre ganze Arbeit, indem jetzt dann industriell erst diese Kutta-Percha-Bälle und später dann die Gummibälle hergestellt wurden.
Verstehe ich, ja.
Aber natürlich hat sich auch der Schläger gewandelt in der Zeit. Früher wurden diese Stöcke oder Schläger dann halt von Bogenmachern oder Tischlern oder sowas hergestellt. Jeder hatte im Grunde so seinen eigenen Schläger, eine ganz unterschiedliche Art. Die Schäfte sahen unterschiedlich aus, waren aber im Regel alle aus Holz gemacht. Und die waren halt auf grob und schwer oder gab dann unterschiedliche Köpfe. Und auch da entwickelt sich dann halt immer mehr. Schon ab dem 18. Jahrhundert so ein Golfspieler in der Regel 6 Schläger dabei gehabt. 6 unterschiedliche.
Immerhin schon.
Und als dann dieser Kutta-Percha-Ball kam, merkte man, der ist so hart, der macht die Schläger kaputt. Und ab da wurde dann anderes Holz genutzt. Erstmal Hickory-Holz. Das musste auch importiert werden aus den USA. Und dann wurde natürlich auch mit Eisen experimentiert, Eisenköpfe. Das müssen natürlich möglichst leicht sein, manche Schläge aber auch möglichst schwer im Kopf haben, ne? So ein Driver zum Beispiel.
Ja, genau. Das kann man ja so, also kann man sich erschließen.
Ne? Ja, und ab den 1920er Jahren gab es dann auch Stahlschäfte und ähnliches. Also das wandelt sich alles über die Jahrhunderte.
Mhm.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, bisher hatten wir ja so Baseball als die älteste Sportart.
Zumindest sehr alt, wobei Fußball und die Vorläufer sind natürlich auch ähnlich weit zurückreichend. Ne?
Natürlich Fußball, da ist es ja noch einfach, also da wurde ja irgendwo mit dem Fuß gegen den Ball getreten oder so, wurde natürlich schon viel früher.
Das Runde, nicht ins Eckige, aber ja, irgendwo hin. Golf ist halt auch sehr alt, hätte ich aber so nicht gedacht, tatsächlich.
Ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze dann verbreitet hat. Das hat sich natürlich als erstes von Schottland nach England ausgebreitet, so in den 17. Jahrhundert. Das entwickelte sich dann natürlich entsprechend so der Route des Commonwealths quasi, der Entwicklung. Die Seefahrer, die brachten das natürlich überall mit hin. Und so gab es schon in Indien 1829 einen Golfclub, weil ja die Engländer schon da waren.
Weil mir fällt gerade ein, wir müssen uns auch mal Cricket angucken. Das ist bestimmt auch sehr, sehr lange.
Ja, das scheint ähnlich alt zu sein, weil das halt ja auch diese Vorläufer in diesen anderen Schlagsportarten oder Spielen hat. Auf jeden Fall entwickelt sich das Ganze dann halt entsprechend weiter in Mauritius. Aber auch in ganz Europa verbreitet sich das. In Südfrankreich gibt es den ersten Golfclub 1856.
Ich vermute auch, dass wir ähnlich wie im Fußball, bin gespannt, ob du das bestätigen kannst, auch Engländer oder Schotten, die eben im Ausland tätig waren, dann dieses Spiel auch dahin mitbrachten.
Das ist richtig. Also es verbreitet sich durch die Engländer und die Schotten halt in ganz Europa. Mhm. Natürlich kommen wir auch gleich noch zu den USA. Mhm. Nur ganz kurz, in Deutschland gab es den ersten Golfclub in Homburg. Der Golfclub aus Homburg von 1889, also auch relativ spät.
Deswegen denke ich wahrscheinlich die ganze Zeit immer, das kann nicht so alt sein. Aber gut, eben doch.
Oh ja, und wie ich schon gesagt habe, die USA, da könnte man ja meinen, dass sich da sehr früh der Golfsport durchgesetzt hat. Aber das ist nicht so. Es gibt so erste Aufzeichnungen oder Berichte über Golfspiel in Charleston 1739, New York 1779. Aber wie sich man so festgestellt hat, die nannten sich nur Golfclub, die spielten aber keinen Golf. Jedenfalls gibt es keine schriftlichen Bestätigungen, dass das so ist. Der erste richtige Golfclub in den USA gab es erst 1880, also in den 1880er Jahren.
Dann im Vergleich relativ spät, ne?
Ja, sehr spät. Also die nannten sich dann auch St. Andrews Golf Club in New York. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass in den USA sich ja auch diese anderen Schlagspiele wie Baseball sehr früh entwickelt haben, wahrscheinlich, dass sich Golf da eben noch nicht so durchgesetzt hat. Aber der Wendepunkt kommt dann 1894, da schließen sich halt die ersten wichtigen Golfclubs zusammen zu der bereits genannten United States Golf Association, die USGA. Da geht's vor allem, ist so der Golfclub Newport Golf Club entscheidend. Die hatten einen 9-Loch-Parcours gegründet. Später wurde der auf 18 Loch eben wie in St. Andrews erweitert.
Ja, irgendwas klingelt da, Newport Beach, irgendwas, aber ja.
Aus diesen entwickeln sich ja dann später, kommen wir jetzt gleich zu, die 4 Major-Turniere. Die bilden ja im Grunde, sind die ja so die Grundlage des modernen Golfsports. Also die werden ja dominiert durch diese Major-Turniere.
Also das zieht auf jeden Fall immer die größte Aufmerksamkeit auf sich, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Das sind halt so die wichtigsten, wie im Tennis quasi, wenn du die 4
gewinnst. Grand Slam-Turniere, ne?
Ja, genau, die Grand Slam-Turniere. Ja, und die älteste von diesen heute existierenden Major-Turnieren sind halt The Open Championship. Also man nennt sie auch die British Open.
Hat das irgendwas damit zu tun? Jetzt frage ich einfach mal, Amateure und Profis, offen für alle? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
Doch, genau so ist es. Also das ist so, dass das halt auch von diesem früheren Open-Turnier abstammt. Und man hatte ja immer schon mal versucht, so quasi festzulegen, wer ist so der Beste im Land. Und in dem Fall war es so, dass der Prestwick Golf Club in Schottland gegründet wurde. Und der hatte dann auch die Idee, die erste offene Meisterschaft wieder jetzt offiziell auszurichten. Er wollte das dann quasi so, dass das immer mal in einem anderen Club stattfindet. Dass das quasi wie so eine Meisterschaft, wie eine Weltmeisterschaft gemacht wird. Aber die anderen Clubs hatten gar nicht so das Interesse daran. Und trotzdem haben die dann gesagt, zur Gründung dieses Golfclubs und dieses neuen Platzes, den die da gebaut haben, machen wir das. Hatte aber wenig Anklang gefunden. Dann aber starb ein Spieler, nämlich Alan Robertson im Jahr 1859. Und der Robertson galt als der beste Golfprofi und beste Golfer seiner Zeit. Der war nämlich der erste Golfer, der in St. Andrews unter 80 Schlägen blieb.
Das war so eine magische Schlagnummer, also damals. Also.
Ja, das war so eine Marke, wenn du unter 80 Schlägen, das war halt was ganz Besonderes. Und man nannte ihn deshalb den Champion of Golf. Ja, und jetzt war der ja tot und jetzt brauchte man ja einen neuen besten Spieler. Und das haben die sich halt zunutze gemacht. Es kommen aber nur 8 Teilnehmer.
Wenig.
Ja. Jetzt aber es sind 8 Profis, muss man dazu sagen. Also was man so als Profi.
Also sie wissen, was sie tun.
Die wissen, was sie tun. Und der erste Sieger war ein Willie Park Senior. Und der bekam einen roten Ledergürtel mit Silberschnalle als Sieg. Interessant ist, dass ein Old Tom Morris, der unter dem Robertson gelernt hatte, den zweiten Platz. Und der Old Tom Morris und sein Sohn Young Tom Morris waren die ersten Golfstars, die es überhaupt gab. Also so, die wirklich weltweit Prominenz erreicht haben. Und der Old Tom Morris, der gewinnt dann 61, 62, 64 und 1867 das Turnier.
Seriensieger sozusagen.
Ja, und er ist ja beim letzten Sieg 46 Jahre alt und ist bis heute der älteste Gewinner der Open.
Hm.
Interessant ist dann, aber ab dem Folgejahr dann sein Sohn gewinnt. Der gewinnt es dreimal hintereinander sogar. Und es gab die Regel, wer dreimal hintereinander gewinnt, der darf die Trophäe behalten.
Ach ja, das war ja früher so. Das stimmt, denk mal an Brasilien. Die haben nach ihrem dritten Weltmeistertitel diesen Coupe Jules Rimet ja nicht auch behalten dürfen. Spannend, ja. Also da muss man irgendwas Neues finden.
Nun hatte der Tom Morris den Siegergürtel erhalten und durfte ihn behalten und nun musste ja eine neue Trophäe her. Dann fand ein Jahr lang kein Turnier statt, weil es am Geld mangelte.
Ja.
Und ab 1873 gibt es dann immer diesen Wechsel der Open in Schottland, damals zwischen Musselburgh, St. Andrews und halt dem Prestwick Golf Club. Mhm. Und da kommt die ikonische Claret Jug Trophäe, so nennt man diesen Pokal, den die da gewinnen.
Oh, da bin ich wirklich ziemlich blank, das sagt mir gar nichts.
Nee, ich kannte es auch nicht, aber das ist halt die Trophäe, die seitdem immer wieder vergeben wird.
Ja.
Dieses Open Championship, das war halt ein Turnier, an dem konnten Profis und Amateure teilnehmen, wenn sie sich entsprechend qualifiziert hatten oder ausgewählt wurden. Und ab 1885 gab es dann noch ein separates Amateurturnier, die Open Amateur Championship, weil die Amateure sich natürlich so ein bisschen benachteiligt fühlten gegenüber den Profis. Man muss auch sagen, das Amateurspiel oder Turnier wurde als wichtiger angesehen als das der Profis. Weil ja die Amateure die reichen Adligen waren und die Profis waren ja eigentlich die denen das Spielen beibrachten. Das waren die Profis, war ja quasi so der einfache Golflehrer, ne? Der hat seinen ganzen Tag damit verbringt, Golf zu spielen.
Ja, der perfektioniert es und bringt es dann den Reichen bei, die halt auch mal wollen.
Genau. Ja, und jetzt sind ja die anderen drei Major-Turniere alles amerikanische Turniere. Da zeigt sich, dass der Schwerpunkt des Golfs so ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts in die USA verlegt. Da kommt nämlich ein großer Boom auf in den USA, was Golf angeht. Und das älteste von den amerikanischen Turnieren sind die US Open, 1894 in Newport gegründet, also im Newport Golf Club.
Ja.
Da war die Eröffnung dieses Golfplatzes. Und die wollten den Amateurmeister des Landes bestimmen. Weil auch da war halt der Amateurstatus, das kennen wir jetzt ja aus vielen anderen, hast du ja auch schon mal im Fußball erklärt.
Ja, ja.
Das war halt lange Zeit das Maß der Dinge, dass man der beste Amateur ist.
Stimmt, das war ja so ein Amateurideal, kommt ja auch von der olympischen Idee. Ja klar, es macht Sinn, passt in den Gesamtkontext.
Mhm. Das Besondere an diesem ersten Turnier ist, dass am ersten Tag ein gewisser Charles Blair MacDonald führte. Und der hatte sein Golfspiel bei Old Tom Morris gelernt, also bei dem besten Spieler aus Schottland.
Klingt ja selber schottisch, der Name.
Ja, und er hatte auch selber Turniere gegen diesen Young Tom Morris, der gilt als noch besserer Spieler. Wobei man sagen muss, dass dieser Young Tom Morris sehr früh gestorben ist. Der ist nämlich schon mit 25 gestorben.
Das ist ja furchtbar.
Ja, ganz tragisch. Seine Frau ist schwanger gestorben und dadurch hat der natürlich dann eine Krise gekriegt und ist wenige Jahre später gestorben. Und deshalb ist er eigentlich auch heute noch relativ bekannt.
Oh, ja.
Auf jeden Fall dieser MacDonald, der führt jetzt am ersten Tag und am zweiten Tag schlägt er einen Ball gegen ein Hindernis und verliert deswegen gegen den W.G. Lawrence aufgrund von zwei Strafschlägen. Jetzt ist er aber wütend und will sich das nicht bieten lassen und jetzt legt er Beschwerde ein, was aber nichts brachte. Ein paar Wochen später findet jetzt ein weiteres Turnier statt, in einem anderen Golfplatz und da soll auch der beste Amateur des Landes sozusagen gefunden werden. Und natürlich nimmt der MacDonald auch da teil. Und bei dem entscheidenden Loch schlägt er jetzt wieder den Ball gegen ein Hindernis.
Das ist aber Pech.
Und verliert schon wieder.
Kann ja wohl nicht wahr sein.
Aber er erkennt bei beiden Male den Sieg des anderen nicht an. Also der ist dann auch so richtig wütend und legt auch da Widerspruch ein. Auch das bringt wieder nichts.
Also kein guter Verlierer, sagen wir mal so.
Genau, und er hielt sich ja selber für den besten Spieler, ist ja klar.
Hm.
Und jetzt erklärt er dann, dass man ja eigentlich den wahren Meister nur bei einem Turnier finden kann, an dem alle wichtigen Golfclubs teilnehmen. Also im Grunde braucht man wieder so eine Meisterschaft wie halt in England oder in Schottland, die Open. Und deshalb braucht man die Open quasi in den USA.
Ah ja, okay. Ja, den Gedanken kann ich verstehen. Und wäre ein für alle Mal geklärt, wer der Beste ist.
Genau, also er hat jetzt schon zweimal verloren, jetzt will er es halt ein drittes Mal. Und um das herbeizuführen, werden halt diese United States Golf Association, wird gegründet von diesen Golfclubs, habe ich ja eben schon mal gesagt.
Ja.
Und die führen dann halt dieses Turnier aus.
Muss ja auch immer einer organisieren.
Und die stellen halt auch die Regeln auf für alle, weil die auch so ein bisschen variierten und übernehmen natürlich die Regeln von St. Andrews.
Macht Sinn, hat sich ja bewährt.
Und jetzt startet dann halt die ersten richtigen US Open 1895. Auch wieder in Newport. Und diesmal gewinnt ein Brite, Horace Rawlin. Denn diesmal waren ja alle eingeladen aus der ganzen Welt. Das war jetzt kein lokales Turnier mehr, das war ja jetzt ein Open für alle. Wie in Großbritannien können bei den US Open sowohl Amateure als auch Profis teilnehmen. Und zusätzlich gibt es dann auch noch das reine Amateurturnier.
Finde ich für die Zeit aber echt fortschrittlich, erstaunlich, dass das da schon gelungen ist, die Allerbesten zu versammeln.
Jetzt muss man dazu sagen, das waren dann halt auch Briten, die in die USA gezogen waren. Also die sind jetzt nicht extra wahrscheinlich nicht extra fürs Turnier angereist.
Aber sie waren da. Es war irgendwie international das Ganze, ne?
Es kam aber zunächst nur 11 Spieler, 10 Profis und ein Amateur. Der Brite Rawlins, der gewinnt tatsächlich den Wettbewerb für die Profis. Und bei den Amateuren gewinnt jetzt natürlich ausgerechnet der Charles Blair McDonald.
Oh nein.
Jetzt hat er es geschafft, im dritten Anlauf.
Ich hatte ja eigentlich gehofft, er schafft es nicht.
Also dieses Amateurturnier, also der Sieger der US Open ist eigentlich der Amateur quasi. Das Profiturnier, was heute natürlich viel, viel wichtiger ist, ist natürlich damals nicht so in den Vordergrund gerückt worden. Aber dieser Rawlins, der war halt eigentlich der beste Spieler. Der hat auch weniger Schläge gebraucht jetzt als der McDonald. Ja, im nächsten Jahr geht das dann weiter. Es kommen noch mehr Spieler, 36 Spieler. Und man muss sagen, es nimmt auch ein 16-jähriger Afroamerikaner namens John Chippen teil und ein 19-jähriger Freund von ihm, das war ein Native American, also ein Indianer, namens Oscar Bunn.
Erstmal war es offen und keine Rassentrennung, Gott sei Dank. Das kam dann, vermute ich, oder ich hoffe, vielleicht auch nicht, dann später.
Es war jetzt halt so, dass das vielen in diesem elitären Golfclub eben nicht gefiel.
Ich hatte das befürchtet.
Ja, und die sagen dann, wenn der Schwarze und der Indianer mitspielt, dann treten wir nicht an.
Ja, großartig.
Darauf sagt der Präsident des USGA, das ist mir völlig egal.
Ach.
Der Schwarze und der Indianer, die spielen, und wenn sie die einzigen Spieler des Turniers sind.
Bravo, sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Und natürlich hat dann keiner zurückgezogen.
Ah, siehst du? Muss das nur konsequent denen um die Ohren hauen. Erfreulich.
Und das Interessante ist, bei dem Spiel muss ausgerechnet der Charles McDonald dann gegen den Afroamerikaner antreten, den Chippen. Und weil der McDonald aber nicht besser ist als der Chippen, sondern Gleichstand am ersten Loch ist, beziehungsweise nach der ersten Runde ist, ja, hört der McDonald einfach auf. Er fühlt sich erniedrigt, dass der genauso gespielt hat wie er. Und der hört jetzt nicht einfach nur mit dem Turnier auf, nein, der gibt auch seine Golfmitgliedschaft zurück.
Nicht wahr.
Und hört dann auf zu spielen. Also jedenfalls bei so professionellen Turnieren.
Mm-mm.
Wird allerdings später Golfarchitekt, also der bleibt dem Golfplatz verbunden. Der ist in einer der ersten bekannten Golfplatzarchitekten der USA.
Aber eigentlich unangenehmer Typ.
Ja, ich glaube, das war ein sehr unangenehmer Typ. Und bei den Profis gewinnt dann wieder ein Schotte vor dem Briten Rawlins. Also es dominieren immer noch die Europäer bzw. die Schotten und Engländer. 1897 im Folgejahr wird dann ein 17-Jähriger plötzlich Zweiter, also ein ganz junger Spieler. Willie Anderson heißt der und der gewinnt dann 1901, 1903 bis 1905. Und diese 4 Siege bei den Open, das haben nur ganz wenige Spieler geschafft. Bobby Jones, Ben Hogan, Jack Nicklaus, das wären alle 4.
Absolute Legenden, die kenne ich jetzt natürlich wieder.
Ja, und dieser 17-Jährige, der hat das dann auch geschafft, den kennt man natürlich heute weniger. Und jetzt gerade nochmal ein kurzer Exkurs zum Begriff Paar. Und das Paar gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Also Paar nennt man ja heute im Golf die festgelegte Anzahl von Schlägen, die ein sehr guter Spieler, Handicap 0, theoretisch braucht, um ein Loch oder einen kompletten Platz zu bespielen.
Genau.
Das sind immer so circa Paar, so um die 72 Schläge bei einem 18-Loch-Platz.
Mhm.
Und das entwickelt sich erst ab dem 20. Jahrhundert, 1890, ein New Rotherham aus England hatte die Idee, so einen Ground Score zu haben. Weil man brauchte sonst eigentlich immer zwei Spieler, um zu gucken, wer ist so der Bessere. Und die Idee war, man spielt jetzt gegen einen imaginären Spieler, den Boogeyman.
Ja, es macht ja Sinn, dass man sagt, okay, also das braucht es, um den Platz ordnungsgemäß zu bespielen. Und wenn du dann schlechter bist, dann ist schon nicht so gut. Wenn du besser bist, ist sehr gut.
Genauso ist es. Und das war dann halt die Idee, dass man dann halt alleine spielt gegen den Platz sozusagen.
Falls auch mal vielleicht kein Gegner zur Verfügung stand, kann ja auch sein.
Genau, und machen ja viele auch, die spielen ja einfach auch für sich dann Golf. Aus dem Paar entwickelt sich dann oder setzt sich so richtig durch der Begriff Handicap. Handicap ist im Golf ja eine Zahl, die die Spielstärke eines Amateurgolfers ausdrückt. Es gibt an, wie viele Schläge über dem Platzstandard Paar halt ein Spieler im Durchschnitt benötigt. Der Begriff Handicap stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert schon. Schon damals hatte ein Golfer namens Thomas Kincaid versucht, einen Ausgleich zu schaffen zwischen sehr guten Spielern und schlechten Spielern, wenn die gegeneinander spielen, um da so einen Ausgleich zu schaffen. Aber das hatte sich dann nicht so wirklich durchgesetzt. Ja, jetzt sind wir schon im 20. Jahrhundert und jetzt kommen natürlich auch so die ersten Stars auf.
Und ich vermute auch Geld.
Geld auch.
Obwohl, noch sind wir auch bei einer Mischung aus Amateur und Profi.
Jetzt muss man sagen, bei den ersten Turnieren hier wurde auch schon richtig Geld gezahlt. Also jetzt natürlich keine Riesensummen, aber natürlich diese Profigolfer, die konnten davon auch schon leben. Und jetzt 1901 gewinnt ein Walter Travis die US Amateur Open. Und der ist einer der ersten Spieler, der schon einen Werbevertrag hat.
Ach nee, mit wem
ja,
denn?
Denn der und der Sandy Hurd, die spielen bei den British Open mit einem Ball von Haskell. Und das ist halt der erste Ball mit so einem Gummikern.
Und der sollte populär gemacht werden, auch durch den Erfolg dieser beiden Profis vermutlich.
Natürlich, die spielen halt mit diesem Ball, die gewinnen da auch. Der Walter Travis ist halt Anfang des 20. Jahrhunderts ein richtig großer Name im Golf. Und das Besondere an dem ist, der hat erst mit 34 Jahren angefangen, Golf zu spielen.
Spät berufen.
Ja, der gewinnt die US-Amateurmeisterschaften 1900, 1901 und 1903. Und aufgrund seines Alters, die er da schon hatte, war der vor allem als unglaublich guter Putter bekannt. Und besonders bekannt wurde er dann, weil er 1904 als erster Amerikaner die British Open gewinnt. Und er besiegt dort zweifache britische Champions Harold Hilton und Horace Hutchinson. Die galten so als Topspieler und die besiegt er da.
So ein bisschen wie wenn man das in eine Analogie nehmen will, das erste europäische Land, was ein englisches Fußballteam dann wahrscheinlich besiegt hat. Das war so sicherlich Aufsehen erregt, dass der von den USA rüberkommt und dann die einheimischen Champions schlägt.
Ja, und die Briten waren so richtig beleidigt.
Ja,
denn der spielte mit einem besonderen Putter, einen sogenannten Center-Shafted Schenectady Putter.
Fanden die wohl nicht so gut dann.
Ja, den gab es auch schon vorher. Also er war jetzt nicht der Einzige, der mit dem spielte. Aber die Briten haben daraus gemacht, der ist gar nicht so gut. Der hat nur gewonnen, weil er halt diesen besonderen Putter benutzt.
Bessere Equipment.
Und haben das dann in England verboten.
Nee.
Denn da durfte man dann...
Das wollen wir nicht nochmal haben.
Genau, und das, also so, um dann sozusagen ihn seinem Ruhm ein bisschen zu schmälern, ne? Dass das nicht an seiner Leistung liegt, sondern weil er so einen illegalen Putter benutzt hätte. Das
ist aber auch wirklich überhaupt nicht sportsmanslike.
Ja, so ein bisschen ungerecht, ja. Er war jetzt trotzdem ein bekannter Golfspieler und das hat seinem Ruhm jetzt nicht geschadet.
Diesen Neid und die Missgunst ignoriert.
Also man nennt ihn auch The Grand Old Man of Golf, denn der schrieb dann später auch Bücher über Golf und der gründet das erste Golfmagazin, also schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Der lebte dann halt wirklich so richtig davon.
Mhm.
Ein anderer großer, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Harry Ward, englischer Golfstar. Der hat 6-mal die British Open gewonnen und der war so besonders elegant, sagt man. Der hatte so einen eleganten Schwung. Und der erhielt von Spalding einen Werbevertrag, schon auch Anfang des 20. Jahrhunderts.
Den Namen haben wir ja auch schon häufiger im Zusammenhang mit Sportausrüstung gehört.
Ja, wollte ich auch
Baseball,
sagen.
Baseball, Albert Spalding, genau, Spalding.
Da sieht man, dass der natürlich sofort erkannt hat, da kann ich auch Geld verdienen.
Ja.
Und der große Rivale von den Warden war der Engländer Ted Ray. Der war genau das Gegenteil. Der hatte so einen dicken schwarzen Schnauzbart, der sah ziemlich finster aus, groß und schwer. Und der spielte auch entsprechend viel mit Kraft. Und das waren jetzt halt so die Gegensätze. Der charmante, elegante Typ. Mhm. Und der so ein bisschen auch so finster aussehende Typ.
Der ist mehr so Golf arbeitet und der andere ist, dem fällt alles mehr so zu. Ja, spannende Konstellation für Duelle wahrscheinlich.
Ja, und den wollten die Amerikaner natürlich dann beide auch da haben und die wollten natürlich, dass die dann auch bei den US Open spielen.
Mhm.
Und besonders bekannt ist dann das Spiel bei den US Open 1913. Da spielt auch schon ein ganz junger Walter Hagen mit.
Den haben wir schon gehört, ja.
Ja, ich glaube, jetzt nähern wir uns den Spielen, die man schon mal gehört hat.
Ja.
Und das ist ein richtig internationales Turnier. Da werden die besten Spieler zusammengeholt. Da spielt auch ein Louis Terrier aus Frankreich. Der war da der beste Spieler. Und vor allem spielt ein 20-jähriger Amateur mit. Bei diesen ganzen Profispielern. Francis Quimet.
Den Namen kenne ich nicht.
Den kennt keiner. Oder ich weiß ich nicht. Natürlich eingeschworene Golf-Experten, die werden das natürlich kennen.
Ja, vermutlich.
Der war eigentlich ein Caddy. Und der war sozusagen der Lokalmatador auf diesem Platz.
Ja.
Und am ersten Tag sieht es so aus, als würden die Engländer das wieder unter sich ausmachen. Der Waden und der Ray. Die sind sehr erfolgreich. Nur halt der junge Quimet, der spielt mit. Der hält.
Der kannte ja jede Graskrume und jeden Halm da auf dem Platz.
Wahrscheinlich. Und plötzlich fiebert quasi das ganze Land jetzt mit. Erstmal überschlagen sich so Zeitungen mit Berichten über Golf.
Ja, überhaupt. Ne?
Und das entwickelt jetzt natürlich so einen richtigen Hype, weil dieser Underdog jetzt da ist.
Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja klar, Underdog ist natürlich auch mal sehr, sehr spannend für die Öffentlichkeit.
Und der kommt jetzt aus so armen Verhältnissen. Der musste schon als 11-Jähriger auf dem Golfplatz arbeiten, als Caddy. Weil der halt aus so armen Verhältnissen kam. Der hat sich selbst das Golfspielen mit alten Schlägern und alten Bällen beigebracht.
War sogar ein bisschen rührselig, die Geschichte.
Ja, ne? Ist ja. So wurde das natürlich in den Zeiten aufgearbeitet.
Na klar.
Er quasi anfing zu arbeiten, hat er morgens halt mit diesen alten Bällen geschlagen und trainiert. Und jetzt drücken dem Underdog natürlich alle die Daumen. Das ist eine typisch amerikanische Geschichte. Ne? Bisschen so diese aristokratischen Engländer, ne? Den muss man es mal zeigen. Und der hält dann halt mit.
Hometown Boy makes good, ganz gut.
Und tatsächlich gewinnt er als erster Amateur und als zweiter Amerikaner überhaupt die US Open der Profis.
Nein. Ja, das ist natürlich die Geschichte. Cinderella Story.
Ja, also wirklich die Geschichte. Also erinnert so ein bisschen an Boris Becker.
Ja.
Und Tennis in Deutschland. Also so ein Boom gab es danach in den USA.
Wahnsinn.
An jeder Ecke gibt es einen Golfplatz dann demnächst. Und das ist halt so eine richtige Legende dann in den USA.
Also man sollte den Namen dann doch kennen.
Ja, ja, den werden wahrscheinlich ganz viele kennen. Jetzt,
wir vielleicht nicht.
Wir halt nicht.
Genau. Ja. Aber jetzt doch.
Genau, da beschäftigt man sich ja damit auch.
Ja, man lernt ja was dabei.
Und durch diesen Golfboom entwickeln sich jetzt natürlich weitere Turniere. Ein weiteres Turnier sind dann die PGA Championship. Und dazu muss man sagen, die PGA, die habe ich ja bisher noch nicht erwähnt, weil es die auch noch nicht gab.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn das überhaupt?
Ja, Walter Hagen, ein ganz, ganz berühmter Golfspieler, der Superstar quasi der 1910er Jahre. Und andere Golfprofis, ja, die störte es, dass im Grunde in diesen ganzen dummen Golfclubs sie ein bisschen so behandelt wurden wie Angestellte.
Mhm.
Die mussten, um zu diesen Profi-Golfturnieren kommen, meistens durch den Hintereingang rein. Die durften gar nicht vorne rein.
Nicht ernsthaft? Das ist ja wohl nicht
Die waren
wahr.
Ja keine Mitglieder, das waren ja nur Profis.
Ja, nur, genau.
Ja, nur Profis.
Unglaublich. Also nur quasi Leute, die so technisch einem das erklären, aber sonst kein Standing haben.
Ja.
Ah ja.
Und der Hagen war es satt, dass man ihn quasi wie so einen Golflehrer, so einen Angestellten behandelte. Der war sehr charismatisch und einer, der sich nichts gefallen ließ. Der verdiente auch sehr viel Geld mit dem Golfspiel, fuhr dann auch gerne mit dem Wagen einfach bei diesen Golfclubs vor, warf einem den Schlüssel zu und sagt, park den Wagen und ging vorne rein.
Finde ich gut.
Ja.
Sehr gut.
Das waren jetzt die Eigner von den Clubs jetzt nicht so gut.
Vermutlich.
Aber der Walter Hagen, der sammelte jetzt alle möglichen Profis zusammen und hatte auch einen Förderer, den Rodman Wanamaker oder Wanamaker. Das war ein Unternehmer. Und diese 35 golfbegeisterten Profis und der Wanamaker, die treffen sich in New York und gründen einen Berufsverband. Der Berufsverband der Golfprofis, die PGA, Professional Golf Association. Und dieser Wanamaker, der stiftet natürlich auch direkt eine Trophäe und will halt die ersten Championships ausrichten. Das sind halt die PGA Championships. Und die werden dann ab da ausgerichtet, ab 1916. Und der erste Gewinner ist ein James Barnes. Aber wie gesagt, der Superstar war natürlich der Walter Hagen. Und der hatte natürlich auch Konkurrenten, die sehr bekannt sind, nämlich Bobby Jones.
Ja, sehr bekannt, ja.
und der Bobby Jones, der dominiert die 20er und 30er Jahre. Also der ist dann noch ein bisschen jünger und der ist der Erste, der den Grand Slam gewinnt. Der gewinnt alle vier Turniere.
Ja, das hat ihn wahrscheinlich auch dann nochmal richtig bekannt gemacht.
Und der war halt der Gegenspieler zu dem Walter Hagen, der so ein bisschen schillernd war. Also, ja, der hatte so ein bisschen was von einem Schauspieler und Showstar. Und dann gab es noch einen Gene Sarazen. Der hat die US Open 1922 gewonnen und auch die PGA Championships, die US Open und gewinnt dann später auch die British Open. Also der hat dann alle vier Masters-Turniere auch in seiner Karriere gewonnen. Wobei man sagen muss, dass der Bobby Jones die Turniere hat alle in einem Jahr gewonnen hat. Der hatte den Grand Slam. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied.
Ja, absolut.
Ja, dann gibt es ja nur noch ein großes Turnier und das sind die Masters. Und nach seiner Karriere wollte halt Bobby Jones, der große Star, seinen eigenen Golfplatz bauen und seinen eigenen Club haben und tut sich deshalb mit einem Broker zusammen, Clifford Roberts. Und die bauen 1931 in Augusta, Georgia einen Golfplatz.
Ah, das haben wir doch alle schon mal gehört.
Ja, und der Jones will sich da auch selber verwirklichen, also so ein bisschen so als Architekt, braucht aber jetzt so einen richtigen Architektenprofi und holt den Engländer Alistair McKenzie und schaffen dann einen Platz, der stark inspiriert ist von dem Old Course of St. Andrews. Ich habe ja eben gesagt, der Old Course liegt ja auf diesen Links. Und durch diese Links sieht ein Golfplatz auch so aus, wie er aussieht. Nämlich mit diesen Sandlöchern und so ein paar Hindernissen, weil das in der Natur so aussah. Weil das ja auch so auf so Dünen Sand gelagert war.
Der Natur nachempfunden.
Genau. Mhm. Und dieser Platz in Augusta, der ist noch schöner wahrscheinlich, als der Original je war. Und es bildet so ein absolutes Highlight für die Golfspieler. Und die machen dann natürlich auch ein Turnier. Dieses in Augusta, dieses Turnier, hat von Anfang einen riesen Anklang. Aber dazu muss man sagen, es wurden besondere Regeln in Augusta aufgestellt. Nämlich, auf dem Platz dürfen keine Afroamerikaner spielen und keine Frauen.
Denn wir sind ja in Georgia.
Wir sind in Georgia. Und gerade dieser Broker Clifford Roberts, der wollte das auf keinen Fall. Der hat den Satz geprägt, es spielen nur Weiße und Caddies sind nur Schwarze. Also ein richtiger Rassist.
Krass, ja.
Und natürlich war es auch etwas Besonderes, dass Frauen nicht spielen durften. Denn in Schottland und in England gab es schon sehr früh Frauengolfturniere und dass Frauen Golf gespielt haben.
Also Rassist und Macho, super.
Ja, der wollte halt einen Golfclub nach seinen eigenen Vorstellungen haben.
Genau, wo nur die hinkommen, die ich will. Ja, gut, das war ja auch, wer das Geld hat, der bestimmt.
Und der wollte jetzt am Anfang, dass auf seinem neuen Platz natürlich die US Open. Das wollte aber der Verband nicht. Und deshalb hat er dann dieses Turnier ausgerufen und das wurde dann im Frühjahr, im März ausgetragen, außerhalb der Zeiten von den anderen.
Ach so, er kommt zwar nicht zu mir, aber ich mache einfach ein neues Turnier und das wird dann auch bedeutend.
So ist es auch. So genau so kommt das nämlich. Vor allem aber durch diesen Bobby Jones, weil der halt so ein Aushängeschild war. Und dieser Platz halt besonders schön war, kommt es dann halt dazu, dass in Augusta von den Journalisten auch früh dann gesagt wird, das ist im Grunde auch ein Masters-Turnier.
Naja, es ist halt auch geil. Also es berichten alle davon, wenn man es im Fernsehen sieht, hat natürlich eine geile Atmosphäre. Aber wenn man so die Hintergründe hört, ist das schon bedenklich. Aber gut.
Jetzt sind wir ja schon sehr weit, jetzt sind wir ja schon im 20. Jahrhundert. Will ich noch kurz auf so ein paar Legenden und Duelle eingehen, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ja dann den Golfsport geprägt haben. Da gab es ja einen großen Bruch. Ja, und halt lange Zeit fanden auch in England ja keine Turniere statt, ne, und in den USA auch nicht durch den Zweiten Weltkrieg. Und das war dann quasi 46 ein Neubeginn. Mhm. Und die ersten Stars waren dann Ben Hogan und Byron Nelson.
Ben Hogan sagt mir was, der andere nicht.
Ja, die beide begannen quasi ihre Karriere als Caddies in Texas. Und die haben sich schon bei so Caddy-Turnieren duelliert.
Ja.
Und das ist also das erste Spektakel, wenn die so gegeneinander gespielt haben, so nach dem Krieg. Und der Nelson, der gewinnt 5 Major und 18 PGA-Turniere. Und ja, der ist halt ein großer Star. Der Ben Hogan ist natürlich noch bekannter. Der hat 9 Majors gewonnen und hat auch diesen Karriere-Grand Slam. Also er hat alle großen Majors einmal gewonnen. Das haben halt nicht viele geschafft.
Ja, wahnsinnig bedeutender Name, obwohl ich dann später... Ja, okay, aber...
Ja, der spielt dann auch in den 50er Jahren noch. Und da ist vor allem Sam Snead sein Gegner.
Der wacht immer auf Arnold Palmer noch, aber der kommt dann wahrscheinlich
auch noch. Der kommt gleich. Und da waren halt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die da aufeinander trafen.
Ja.
Der Ben Hogan war bekannt für seine Konzentration, der war so ein bisschen so ein richtiger Verbissener. Der jeden Tag übte der stundenlang Schläge auf der Driving Range, perfektionierte seinen Schwung. Der war wie so ein Wissenschaftler. Und der hatte auch eine besonders legendäre Schlagkraft, wofür er bekannt war. Und der Sam Snead war genau das Gegenteil. Der war charmant, der hatte Charisma, der hatte so einen geschmeidigen Schwung und Körperhaltung. Den mochten die Leute halt auch besonders. Und bei ihm sah das alles so mühelos aus. Der machte auch so einen Eindruck, also der kommt jetzt einfach so auf den Platz und legt einfach mal los, so von nur ohne große Vorbereitung. Und der war halt besonders freundlich. Das war also quasi gut gegen böse.
Ja, das klingt nach einer interessanten Konstellation, noch gut für die Veranstalter, bringt natürlich Interesse und Geld sowas auch.
Ja, und das Ganze wird dann nochmal getoppt in den 60er und frühen 70er Jahren durch das Duell zwischen Jack Nicklaus und Arnold Palmer.
Ja, da habe ich, das ist so, wo ich mich aufgewachsen bin, waren das so die ersten Namen, die ich überhaupt von Golfern kannte tatsächlich.
Ja, der Jack Nicklaus, der ist ja super bekannt. Der hat ja auch sehr, sehr lange gespielt.
Mhm.
Den nannte man The Golden Bear.
Mhm.
War ein großer, kräftiger, blonder Typ.
Ja, All-American.
Mhm. Ja, also besonders bekannt für seine Schlagkraft und auch seine Fähigkeit, den Platz zu lesen, habe ich so gelesen. Der war besonders gefürchtet bei den Gegnern. Quasi hat er schon durch sein Auftreten die eingeschüchtert. Und er war halt so ein richtig guter Stratege. Und der Arnold Palmer, den nennt man The King. Und der hatte so ein ganz anderes Flair, brachte der halt auch rein. Ne? Der war so risikofreudig, der spielte aggressiv und der eroberte auch so ein bisschen die Fanherzen. Der war halt total beliebt. Die Rivalität erreicht dann so den Höhepunkt bei den US Open 62 in Pennsylvania. Denn da besiegt der junge Jack Nicklaus den Palmers erste Mal. Und der tritt da so das erste Mal auf die Weltbühne.
Ja. The Upstart besiegt den
Champion. Der gewinnt auch tatsächlich ja viel öfter, der Jack Nicklaus. Aber die wechseln sich so in den 60er Jahren noch ab. 67 gewinnt der Palmer die US Open. 70 gewinnt er dann die British Open. Und der Jack Nicklaus gewinnt dann wieder 73. Der gewinnt insgesamt 18 Major-Turniere und ist bis heute der erfolgreichste Spieler der Welt.
Legende. Man kann Ikone, man kann es echt nicht anders sagen.
Aber der Jack Nicklaus, der hatte auch noch einen anderen Rivalen, nämlich der war ja ein gewisser Altersunterschied und der hat ja sehr lange gespielt. Da kommt dann Gary Player.
Ach, Gary Player, ja klar.
Den Namen fand ich geil.
Es liegt wie ausgedacht.
Also mit dem Palmer zusammen nannte man die auch die Big Three. Und die haben halt die 60er, 70er Jahre total dominiert. Und der Gary Player, der kommt aus Südafrika.
Ach, der war gar kein Amerikaner, interessant. Nee,
der brachte dann so dieses internationale Flair quasi in den Sport.
Ja.
Besonders cooler Typ. Und der Player gewinnt dann 74 PGA Championship, 77 das Masters. Ja, die drei dominieren dann also quasi bis in die 70er Jahre hinein. Und der Jack Nicklaus, der spielt ja dann auch noch länger, also auch in den 80ern noch.
Ich kann mich wirklich erinnern, den noch gesehen zu haben, also ausschnittsweise.
Ja, 1980 gewinnt er seine vierten US Open, also der spielt total lange. Und Tom Watson ist also sein Gegner jetzt. Denn der Watson, der verhindert dann, dass der Jack Nicklaus noch seine 20 Master-Siege erreicht. Das war so sein Ziel.
Fertig, noch legendärer gewesen. Aber da hat der Watson ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, oder?
Ja, der schlägt ihn dann mehrfach bei Masters 77. Ja. Das nennt man dann drei Monate später Duell in the Sun bei den British Open. Und 1982 in Missouri bei einem Majors-Turnier, da gewinnt er auch. Und da ist der Jack Nicklaus quasi schon im Clubhaus. Und dann soll der gesagt haben, der Hurensohn hat es mir schon wieder vermasselt.
Der war natürlich frustriert, kann ich verstehen. Der wollte seine 20 voll kriegen, hat sich total genervt von dem wahrscheinlich.
Dann geht halt die Zeit von dem Jack Nicklaus zu Ende. Und dann kommen zwei neue, die so die 90er Jahre dominieren. Nick Faldo und Greg Norman.
Ja. The Shark, ne? Greg Norman, The Shark.
Der weiße Nick Hai.
Faldo, na klar. Ja.
Der englische Sir und der weiße Hai.
Mhm.
Und die waren da so das Maß der Dinge, so Ende der 80er bis Mitte, Ende der 90er.
Mhm.
Dann natürlich auch viele Turniere. Die beiden hatten jetzt allerdings so eine Rivalität, die sich eigentlich ganz gut verstanden. Bei dem Masters-Turnier 1996, Am 18. Loch nimmt der Faldo dann den Konkurrenten spontan tröstend in den Arm, weil er gewonnen hatte.
Ich meine mich sogar zu entsinnen, total sportlich.
Ja, im Grunde haben die es fair gemacht. Anders so als so die anderen Rivalitäten vorher, die sie so wirklich bekriegt haben, teilweise.
Ja, wirkliche Sportsmänner. Cool.
Ja, und in den 90er Jahren muss man natürlich aus deutscher Sicht sagen, Bernhard Langer war ja auch ein äußerst erfolgreicher Golfspieler.
Ja, auch.
Und dann gibt es noch den Ballesteros. Ne?
Also Sevi Ballesteros,
genau. Die Europäer kommen da jetzt so langsam auf.
Er wird internationaler, ne?
Auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir schon der Zeit von Tiger Woods und Phil Mickelson.
Ja, Phil Mickelson, der fand ich immer gut. Das ist nicht der mit den merkwürdigen...
Ja doch, besonders auffallenden Look. Mit Tiger Woods im Jahr 96 verändert sich das Golfspiel fundamental, sagt man so.
So lange schon her, 96.
Ja, ich konnte es auch kaum glauben. Denn der Tiger Woods, er ist jetzt sozusagen der erste moderne Golfathlet, ein Hochleistungssportler. Und der siegt bei den US Open 2000 sogar mit 15 Schlägen Vorsprung und dominiert derart das Golfspiel wie vielleicht kein anderer mehr seitdem. Und seitdem ist halt Golf halt ein richtiger Profi, ja, richtiger Profisport.
Also die sich körperlich darauf vorbereiten, mehr als in den vergangenen Generationen wahrscheinlich, ne? Den Körper auch voll fit machen.
Ja, wenn man sich hier die Bilder anguckt, der Tiger Woods war ja total durchtrainiert.
Das Ganze auch, vielleicht mehr Analyse auch.
Naja, aber da gab es ja noch den Phil Mickelson sozusagen als seinen Rivalen. Und die waren halt auch sehr unterschiedlich von den Spielstilen und Persönlichkeiten. Den Phil Mickelson, den nannte man Lefty. Der hatte also einen ganz auffälligen Kleidungsstil.
Das passt zu Lefty Steve Carlton von den Phillies, wäre auch so ein berühmter linkshändiger Werfer im Baseball, der auch wegen seiner Persönlichkeit so, also Lefty, es wird oft verwendet für echt sehr individualistische Persönlichkeiten.
Ja, für so einen Showman.
Ja, genau.
Das war der hier halt auch und der konnte das ganze Publikum quasi so mitreißen und der war halt auch risikofreudig, machte gewagte Schläge, auch wenn sie unmöglich schienen und ließ sich da auch nicht von abbringen. Während der Tiger Woods ja so ein ganz diszipliniertes Arbeitstier war, so ein Perfektionist, ne, der auch seinen Körper perfektioniert hat.
Das Problem, dass das im Publikum oft dann so ein bisschen vielleicht, ja, bei ihm vielleicht jetzt nicht, aber bei so einem Ivan Lendl im Tennis wie so eine Maschine rüberkam und so ein Jimmy Connors ja ganz anders, risikoreicher und auch interessanter war.
Ja, wobei man da sagen muss, der Tiger Woods war ja auch total beliebt am Anfang. Ja, und die prägen ja dann fast 20 Jahre das Golfspiel. Ja, und ganz kurz kommen wir jetzt noch zum Ryder Cup und seiner Historie. Das ist so ein bisschen Diplomatie und Leidenschaft. Da geht es ja darum, unterschiedliche Länder treten gegeneinander an.
Ah ja.
Der Ryder Cup ist sowas wie das Spitzenturnier überhaupt. Da treten die besten Golfspieler an. Und den gibt es halt seit 1927. Der wurde von einem...
Ein Unterschied ist aber grundlegend. Es geht hier um ein Team, ne? Und nicht um Einzelspieler.
Das ist richtig. Es ist ein Teamspiel.
Das ist ja schon der krasse Unterschied. Das kennst du ja eigentlich im Golf gar nicht. Ne?
Ja, und er wurde von einem englischen Saatguthändler, Samuel Ryder, gegründet.
Ach nee,
der stiftet die goldene Trophäe. Ach,
nie gehört, ja, sehr interessant.
Und das erste Spiel fand dann zwischen den USA und den Briten statt. Und heute ist es ja zwischen den USA und ganz Europa.
Ja, weil die Briten allein kriegen das nicht mehr gestemmt.
Ja, das ist tatsächlich so.
Es ist auch internationaler geworden, Deutsche, Spanier, also man kann das von überall herkommen jetzt, hört die.
Das gibt es allerdings erst seit 1979, also dass die anderen Europäer teilnehmen.
Ich denke aus Sicht unserer Zuhörer auch schon ewig, so T79. Ja. Für uns, naja, relativ.
Und jetzt vielleicht noch ganz zum Ende, ab dem 21. Jahrhundert gibt es jetzt natürlich so, auch so eine neue Ausrichtung, weil es gibt ja eine neue Verbandsstruktur, die LIV Golfrevolution. Das ist so ein Verband saudi-arabischer Herkunft und die wollten ja die PGA herausfordern.
Stimmt, haben fleißig Leute weg, quasi böse gesagt weggekauft. Ne?
Ja, Phil Mickelson und andere Spieler, die wurden dann für viel Geld verpflichtet und die machten auch so ein anderes Format, 54 Löcher, andere Wettbewerbe wurden da durchgeführt und jetzt ist im Moment ist ja der Status quo so ein bisschen Koexistenz und es gibt so eine geplante Fusion zwischen PGA und dieser PIF. Das ist ja dieser Verband, der dahinter steckt und mal sehen, wie sich das ausgehen wird. Es ist also wahnsinnige Summen, im Spiel, im Golf.
Das wurde ja schon so ein bisschen als ehrenrührig angesehen, dass man da hinwechselt überhaupt. Ist nicht irgendwas mit den Löchern? Spielen die nicht weniger Löcher dabei?
Nee, 54.
Ja, genau. Weniger, statt 72. Ich habe irgendwie mal gehört, dass LEV ist ja, dass die römische Buchstaben sagen, bedeuten ja auf Röp wie bei den Römern 54 und die spielen nur 54 Löcher. Ich hatte mich dafür interessiert, weil ich wissen wollte, was heißt denn LEV und las dann, ist gar keine Abkürzung, da steht für die 54 bei den Römern.
Ja, die machen halt diese
das wenigen. Das fand spannend.
Auch interessant, und dass es da erinnerte so ein bisschen an die anderen Sportarten, wo dann jetzt so eine Konkurrenzliga aufkommt. Mit wahnsinnigen Geldern, was jetzt dazu geführt hat, dass auch viel höhere Preisgelder jetzt im Umlauf sind in den letzten Jahren. Und im Moment ist es so, dass wohl auch schon einige größere Spieler wieder zurückgekommen sind zur PGA. Mal sehen, ob die sich durchsetzen, sagen wir mal so wie die NFL oder andere Ligen sich gegen so.
Glaube ich nicht. Ich glaube, nichts, was auf der arabischen Halbinsel ist, wird sich wirklich durchsetzen. Also, vielleicht bin ich davor eingenommen, aber weder im Fußball noch im Golf. Ich glaube das einfach nicht. Das ist so künstlich. Das ist so draufgesetzt.
Naja, aber vielleicht passt es zum Golf besser als zu anderen Sportarten. So wie im Fußball, was ja eher so europäisch verankert ist. Ganz kurz noch zur Literatur. Hier habe ich tatsächlich mal zwei Bücher durchgelesen. Einmal Born on Links, A History of Golf bei John Williamson und The History of Golf bei Taylor K. Reed. Also zwei interessante Bücher, relativ kurz.
Ja.
Wahrscheinlich für Leute auch, die sich so für Golfplätze interessieren, die größten Spieler, die 30 größten Spieler werden da, die besten Golfplätze werden dargestellt. Vielleicht ganz interessant für die, die sich so intensiver mit dem Golfsport beschäftigen. Ja, dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen.
Ja, lassen wir uns überraschen. Für heute erstmal vielen Dank, dass wir uns auf das Grün begeben haben.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.